Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo, willkommen zu Global gedacht. Ich bin heute allein hier. Christina konnte leider nicht bei dem Gespräch sein, das euch gleich erwartet. Sie war beruflich unterwegs. Also startet ihr heute erstmal mit mir alleine in den neuen Themenblock und klar dann später mit unserem Gast. Aber erstmal werden auch wir erstmal so ein bisschen unter uns quatschen, denn vielleicht braucht es etwas mehr Kontext zu diesem Themenblock als sonst. Wir wollen mit euch in den nächsten Monaten über Journalismus sprechen und warum der eigentlich so wichtig für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie ist. Das wirkt jetzt vielleicht erstmal nicht so direkt wie ein Massivfunde-Thema oder ein typisches Thema fürs globale Lernen oder die Bildungsarbeit generell. Warum wir darüber sprechen, hat einerseits damit zu tun, dass Christina und ich ja beide einen journalistischen Background haben. Christina arbeitet als Journalistin, als Reporterin und ich habe vor ein paar Monaten meinen Journalismus-Master gemacht und bin auch gerade auf dem Weg in den Beruf hinein. Wir haben also sowohl praktisches als auch theoretisches Hintergrundwissen und eine große Leidenschaft für den Beruf und die Relevanz dahinter. Natürlich hat Journalismus aber andererseits schon auch etwas mit Bildung zu tun. Denn wenn Menschen sich nicht informieren wollen oder können oder wenn Journalismus nicht unabhängig ist, wie in vielen anderen Ländern, so kann man keine informierten Entscheidungen treffen, ob bei Wahlen oder beim Konsum oder ähnlichem. Wir wollen aber nicht mit euch über das Thema Journalismus als solches reden und euch mit zu viel Theorie langweilen. Nein, wir werden über verschiedene Strömungen im Journalismus sprechen, also Dynamiken und Trends, die für unser Leben relevant sind. Heute fangen wir mit dem Thema investigativer Journalismus an. Das hat ja auch in den letzten Wochen und mittlerweile Monaten mal wieder ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Ihr habt sicher von der großen Recherche von Korrektiv gehört, die im Januar rauskam. Die hat offengelegt, dass es ein großes Geheimtreffen zum sogenannten Masterplan für Remigration gegeben hat, bei der Rechtsextreme und Mitglieder der AfD und der Werteunion zugegen waren. Dabei sind nicht nur die Ergebnisse der Recherche anwendbar auf den Zustand unserer Demokratie, sondern sie hatte auch ganz greifbare Auswirkungen auf die Demokratie. Hunderttausende Menschen haben nämlich ihr demokratisches Recht genutzt und sind gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD auf die Straße gegangen. Auch das wird im Gespräch kurz thematisiert. Investigative Recherchen wie die von Korrektiv sind eng verbunden mit einer bestimmten Funktion der Medien, nämlich die Kontrollfunktion. Ihr kennt sicher das geflügelte Wort, das Medien als vierte Gewalt eines Staates auszeichnet. Medien sollen also auch Wächter der Demokratie sein. Andere Funktionen sind daneben auch das bloße Informieren und dadurch Orientierung und Meinungsbildung zu ermöglichen. Journalismus soll aber auch Raum für gesellschaftlichen Diskurs schaffen oder auch etwas niedrigschwelliger, Journalismus soll auch einfach unterhalten. Ein interessanter Fakt ist, dass Journalist oder Journalistin keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Anders also als bei Ärzten oder Anwälten oder so, gibt es kein Register oder keine offizielle Approbation oder ähnliches. Das hat historische Gründe, denn dieses Prinzip des offenen Berufszugangs resultiert aus der Zeit des Nationalsozialismus. Es entstand in Abgrenzung zum damaligen Schriftleitergesetz. Das war so ein Gesetz, das hat die Berufsliste der Reichspressekammer vorgesehen, sodass der Berufszugang sehr stark reglementiert wurde und nur parteigetreue JournalistInnen zugelassen wurden. Das macht es heutzutage einerseits total einfach, sich als JournalistIn zu bezeichnen. Allein, wenn man irgendwie einen Blog führt oder einen Podcast oder selbst wenn man irgendwas auf TikTok erklärt. Wenn man, wie Christina und ich, aber so richtig in den Beruf einsteigt, macht es das teilweise gar nicht so einfach, von sich selbstbewusst als fertige JournalistIn zu reden. Auch wenn es keine gesetzlichen Regelungen gibt, so gibt es quasi ein ungeschriebenes Gesetz, die journalistische Sorgfaltspflicht. Prinzipiell geht es dabei zum Beispiel um die Unschuldsvermutung, die Unabhängigkeit von Medien, den Abstand von Gerüchten, das Zwei-Quellen-Prinzip. Aber auch darum, Quellen zu prüfen, Informationen und Meinungen getrennt zu halten und sich als Medium am Gemeinwohl zu orientieren. Ich denke, uns allen fällt vielleicht das ein oder andere Beispiel ein, wo sie nicht erfüllt wird. Einige Medien vielleicht. Die Sorgfaltspflicht ist natürlich auch im Hinblick auf investigativen Journalismus besonders wichtig und es gibt auch einige Mechanismen in einer Demokratie, die dafür sorgen sollen, dass Recherchen möglich sind. Zum Beispiel das Auskunftsrecht für JournalistInnen. Das bedeutet, Behörden müssen prinzipiell erstmal über alles Auskunft geben. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, zum Beispiel bei laufenden Verfahren gibt es manchmal Vorschriften der Geheimhaltung oder wenn ein schutzwürdiges privates Interesse besteht. Weil die Rechte des Einzelnen müssen natürlich mit einbezogen werden. Aber das geht vielleicht schon etwas zu tief ins Medienrecht hinein. Wir werden mit unserem Gast Elisa Semantke auch ganz konkret über journalistische investigative Recherche sprechen. Sie ist Investigativjournalistin bei Papertrail Media, aber sie kann sich gleich am allerbesten selbst vorstellen. Vielleicht geht ihr auch mal kurz in euch und überlegt, von welchen Recherchen ihr so wisst. Es gibt immer wieder welche, die riesige Wellen schlagen und wirklich viel auslösen. Und dann gibt es eben auch großartige Arbeit von JournalistInnen, die in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so ankommen. Es gibt zwei sehr große Recherchen aus den USA, von denen sicher viele von euch gehört haben. Einerseits die Pentagon Papers, als 1971 Beweise für Lügen gefunden wurden, die die US-amerikanische Regierung über ihre Aktion im Vietnamkrieg verbreitete. Oder die Watergate-Affäre, die Amtsmissbräuche von US-Präsident Nixon öffentlich machte und die 1974 auch mit seinem Rücktritt endete. Eine große Recherche, an der auch deutsche Medien beteiligt waren, war die Recherche zu den Panama Papers, die weltweit viele Fälle von Steuerhinterziehung, Korruption, Betrug und Geldwäsche aufgedeckt hat. Wie solche Recherchen anfangen und ablaufen können, wird Elisa uns erzählen und wir reden auch darüber, wie wichtig internationale Zusammenarbeit auf Augenhöhe dabei ist. So, damit beende ich meinen kleinen Input zum Auftakt dieses Themenblocks. Viel Spaß mit dem Interview. Hi Lisa, schön, dass du da bist. Stell dich doch erstmal vor, wer du eigentlich bist, was du machst und was auch so dein Background ist. Und dann gehen wir gleich noch auf Papertrail Media ein.
Ja, hallo, ich bin Elisa Semantke. Ich arbeite, wie du ja schon gerade erwähnt hast, bei Papertrail Media. Und bin da Co-Leiterin Recherche, auf Englisch heißt das Senior Investigative Editor. Das heißt, zusammen mit den beiden Gründern, Frederik und Bastian Obermeier, leite ich die Recherchen bei Papertrail Media. Ja, genau, was Papertrail Media macht, darüber reden wir gleich noch. Zu mir, ich lebe in Berlin. Ich arbeite seit inzwischen fast 14 Jahren, unglaublicherweise, im Journalismus. Habe angefangen hier beim Tagesspiegel als meinen ersten Job, war da zuständig für Europa-Themen und für die Fragen des Tages, also eher sozusagen im aktuellen Journalismus tätig und habe aber über viel Berichterstattung zum Thema Eurokrise damals beim Tagesspiegel Harald Schumann kennengelernt, den ich so meinen Mentor nennen würde. Und mit dem habe ich dann 2016 nach einer kurzen Babypause, die ich gemacht habe, Investigate Europe gegründet. Investigate Europe war oder ist immer noch ein grenzübergreifendes europäisches Rechercheteam, das Non-Profit und spendenfinanziert arbeitet mit Reportern aus ganz Europa. Das war damals so unsere Reaktion auf die Eurokrise und das Gefühl, dass viele Themen, die europaweit relevant sind und sehr politisch, es verdienen würde, von einem Rechercheteam recherchiert zu werden, das ja sozusagen solche europäischen Themen aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das habe ich 8 Jahre lang geleitet. Und dann bin ich jetzt im November bei Papertrail Media eingestiegen. Und Papertrail Media arbeitet ein bisschen anders als Investigate Europe. Papertrail Media hat seinen Schwerpunkt auf investigativen, globalen, großen Recherchen und arbeitet da exklusiv für 4 Partner. Das sind der Spiegel in Deutschland und das ZDF. Und der Standard in Österreich und Tamedia in der Schweiz. Und was Papertrail Media macht, ist, dass es quasi mit inzwischen 12 ReporterInnen, inklusive uns, große globale Netzwerken, in großen globalen Netzwerken kooperiert. Also Bastian und Frederik Obermeier sind ja sagen, berühmt geworden, auch wenn sie schon sehr lange vorher bei der Süddeutschen Zeitung sehr erfolgreich waren, durch die Panama Papers. Das war eine große globale Recherche zu dem Steuerparadies, kann man sagen, oder besser dem Steuerhinterziehungsparadies Panama. Und das war schon damals eine globale Recherche, orchestriert und koordiniert vom ICIJ, dem International Consortium of Investigative Journalism, an das damals Bastian und Frederik einen sehr großen Datensatz, den sie erhalten haben, gegeben haben. Den haben sich dann Journalisten quasi weltweit gemeinsam angeschaut und dann ja in einer sehr großen Publikation, die auch sehr lange gedauert hat, weil das sehr aufwendig war, dann global veröffentlicht. Und das ist so, das war nicht die erste von diesen sehr großen, grenzübergreifenden globalen Veröffentlichungen, aber so schon die, würde ich sagen, allerbekannteste und die dann spätestens diese Art von Journalismus, die wir Cross-Border-Journalismus, nämlich den grenzübergreifenden Journalismus nennen, so richtig bekannt gemacht hat. Dafür haben die beiden dann auch und das ganze Konsortium einen Pulitzer-Preis bekommen, weil das sozusagen dann auch international anerkannt wurde. Und inzwischen arbeitet Papertrail Media für seine Partner eben nicht nur in diesem Netzwerk mit, sondern auch in anderen. Da gibt es zum Beispiel Forbidden Stories, die Recherchen fortsetzen von Journalisten, die ermordet wurden oder verhaftet und sozusagen daran gehindert werden, in irgendeiner Form ihre Recherchen zu veröffentlichen und die sozusagen diese Forbidden Stories anvertrauen können, die dann quasi zu Ende recherchieren. Dann gibt es als wichtigen Partner noch das OCCRP, das Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, das ja sozusagen sich vor allem mit solchen Themen, wie sie schon im Namen stecken, ja dafür Bekanntheit erlangt hat und ja auch andere, ein bisschen kleinere oder speziellere, neuere Netzwerke, wie zum Beispiel The Examination News, die sich auf Gesundheitsrecherchen spezialisieren. Und so ja, arbeitet Papertrail Media und die verschiedenen ReporterInnen da in ganz unterschiedlichen Kooperationen zusammen. Aber der Kern ist eigentlich immer diese Idee, dass man gemeinsam stärker ist und gemeinsam eben mehr erreichen kann und dadurch eben auch als so ein ja recht, also ich würde schon sagen, kleineres Team wie Papertrail Media, weil von allein der Personenanzahl her ist das ja jetzt gar nicht so groß im Vergleich zu anderen Redaktionen, aber eben besetzt da diesen sehr, ja, diesen sehr wichtigen Teil im Investigativjournalismus, der eben versucht, diese großen Strukturen aufzudecken und dann aber natürlich schon immer auch Ansatzpunkte sucht, die das dann für deutsche LeserInnen ganz besonders interessant machen. Genau, da bin ich jetzt seit November und ja, deshalb habt ihr mich, glaube ich, angesprochen oder beziehungsweise uns und ich hoffe, dass ich da heute Abend euch einfach noch ein bisschen was zu erzählen kann zum Investigativjournalismus und dazu halt nochmal ganz speziell dieser Form.
Ja, wir werden auch später noch ganz viel über so konkrete investigative Arbeit sprechen und auch über diesen Cross-Border-Gedanken, weil der natürlich besonders für uns mit unserem Namen global gedacht und so ist es natürlich besonders spannend, warum es so wichtig ist, eben über die Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und was da die Vorteile sind. Genau, du hast jetzt auch eigentlich schon sehr viel erzählt darüber, was Papertrail Media ausmacht. Ich glaube aber, wenn man sich die deutsche Bevölkerung so im Allgemeinen, wenn man sich nicht total gut mit Journalismus und investigativen Journalismus auskennt, dann kennt man wahrscheinlich vor allem so die Namen jetzt kürzlich natürlich Korrektiv, ist mehr in aller Munde wegen der Recherche. Man hört auch oft dieses eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Aber was macht Papertrail Media anders und was macht es besonders und warum wurde es gegründet? Vielleicht nochmal zusammengefasst. Was ist euer Ziel?
Ja, also auch den Namen Papertrail Media hört man gar nicht so oft, weil bei den Veröffentlichungen schon auch die Partner im Mittelpunkt stehen. Also Papertrail Media setzt jetzt nicht seinen Stempel überall drauf, dadurch, dass es jetzt eben exklusiv mit Spiegel, ZDF, Standard und Tamedia zusammenarbeitet, ist das oft auch sozusagen dann die Byline. Also es geht bei Papertrail Media wirklich nicht darum, dass die Organisation im Vordergrund steht, sondern diese Art der Recherchen. Und da ist es eben schon so, dass da über die letzten Jahre erst Bastian und Frederik, aber jetzt inzwischen auch dieses ganze Team, was es jetzt seit 2 Jahren fast gibt, sich schon so eine sehr spezielle Form auch der Expertise angeeignet hat, ne? Weil diese sehr großen Recherchen, mit großen Datensätzen, mit bis zu 100 internationalen Partnern. Allein wenn du dir vielleicht so eine Signal-Gruppe mit 80 TeilnehmerInnen vorstellst und jeder sozusagen bringt aus seinem Teil der Welt was bei und arbeitet aber eben auch mit diesen großen Datensätzen. Das ist schon was, was man können muss und was man mögen muss und was dann aber in der Auswirkung, also im sogenannten Impact, einfach wahnsinnig wirkungsvoll ist. Also wenn du zum Beispiel damals die Panama Papers als Beispiel nimmst, kannst du aber auch mit ganz anderen Themen ersetzen im Kopf, dann hätte man das natürlich in Deutschland mit den deutschen Fällen so in einer Kurzserie in einem Medium veröffentlichen können. Aber damit hätte man wahrscheinlich niemals, ja, sozusagen das globale, ja, wie soll ich schon sagen, Transparenzsystem, das aufgrund der Panama Papers nämlich entstanden ist, dass sich da Regierungen zum Handeln gezwungen gesehen haben, dass erstmals global Regelungen verfasst wurden, was sozusagen angegeben werden muss von Firmen gegenüber ihren Regierungen, aber auch gegenüber sogenannten Transparenzregistern, die es jetzt zumindest in vielen Ländern auch als Zugang für Journalisten und die Öffentlichkeit und Behörden gibt. Es wäre so alles nie möglich gewesen. Auch weil bei solchen großen Recherchen nicht unbedingt immer die Auswirkungen nur im eigenen Land so entscheidend sind, sondern das ist oft so, dass wenn man so ein Puzzle hat, also manchmal muss eine Regierung in einem anderen Land zurücktreten oder sozusagen es gibt einen globalen Superstar, der aber jetzt nicht zufällig deutsch ist. So, also ne, sozusagen oft ist es sozusagen die Zusammenschau der Vorfälle, die dann sozusagen erst das Muster ergeben und erst zeigen, wie groß eigentlich ja so ein Skandal ist, der vielleicht auf nationaler Ebene gesehen eher so kleinere und mittlere Ausmaße hatte. Und ja, Papertrail Media ist schon entstanden aus dieser sehr radikalen Idee der Kooperation und des Miteinanderarbeitens, das grenzübergreifend und ja, man sagt so Radical Sharing, also wirklich sozusagen in solchen Gruppen alles zu teilen, Rechercheansätze zu diskutieren, Daten zu teilen und dann eben am Ende auch die Erfolge nicht nur für sich, sondern für alle zu beanspruchen, das ist schon was, was, glaube ich, schon wächst auch in der europäischen globalen Szene. Also ich glaube, das war vor 10 Jahren noch deutlich seltener, als es heute vorkommt, aber immer noch, meiner Meinung nach, nicht oft genug.
Okay, ich glaube, da klingt auch schon ein bisschen was raus, wie du vielleicht die nächste Frage beantworten wirst, weil in unserem Podcast-Jingle heißt es, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Und deswegen fragen wir unsere Gäste immer gerne, wie die eigentlich die Welt auf den Kopf stellen. Also, wie würdest du sagen, möchtest du die Welt mit deiner Arbeit auf den Kopf stellen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man als Journalistin seine Arbeit ernst nimmt, würde niemand sagen, ich mache diesen Job, damit alles so bleibt, wie es ist, sondern man hofft natürlich schon, dass durch irgendwie Ungerechtigkeiten, die wir aufzeigen oder auch einfach Verantwortliche für bestimmte Entwicklungen, also man schon, sagen wir, der Gesellschaft. Die Gesellschaft so aufklärt, dass sie handlungsfähig ist. Also, ne, das heißt immer noch, wir sind eine Demokratie, die Menschen können sich entscheiden, also zum Glück bei uns, wen sie wählen und wer dann am Ende die Gesetze machen kann. Aber sie haben doch nur dann wirklich Einfluss, wenn sie auch wissen, wer für bestimmte ja, Entscheidungen verantwortlich ist und wer am Ende davon profitiert. Also das würde ich sagen. Und global gesehen kann man natürlich noch mehr sagen. Konzerne sind international verknüpft. Ja, oft Desinformationskampagnen sind international angelegt. Die Liste derer, die global agieren, ist sehr lang. Und es wäre irgendwie absurd, wenn dann ausgerechnet der Journalismus sich nur für das interessiert, was irgendwie im eigenen Land passiert und sich dann nicht mit Kollegen über Grenzen hinweg eben zusammentut und anderen Medien und sich da entsprechend austauscht.
Ja, das war eine schöne Antwort. Du hast jetzt auch schon ganz viel so angedeutet, wie eigentlich Journalismus und investigativer Journalismus im Speziellen auch mit Demokratie und Demokratiesicherung zu tun hat. Und du hast da ja Sachen gesagt, wie es wurden Regierungen zum Handeln gezwungen. Selbst, ich musste ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass dieses Radical Sharing so ein Werte-Ding quasi für euch ist, weil das allein klingt ja schon nach totaler Demokratie innerhalb eurer Arbeit, auch irgendwie schön. Aber genau, vielleicht so ganz grundsätzlich zum Ausgangspunkt vieler, vieler Diskussionen oder Theorien. Medien gelten ja oft als vierte Gewalt in einem Staat, also so inoffiziell quasi. Wie würdest du zusammenfassen, wie eben unabhängiger und speziell investigativer Journalismus für die Aufrechterhaltung demokratischer Prinzipien, welche Bedeutung das hat.
Es gibt ja diesen Ausdruck, dass man sagt, Journalismus ist das zu schreiben oder zu drucken, noch im klassischen Sinne, was jemand anders mit Einfluss und Macht gerne nicht veröffentlicht sehen würde. Und ich glaube, und das harte oder der harte Satz ist dann irgendwie alles andere ist PR oder so. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es gibt da schon nochmal Abstufungen dessen. Aber ich glaube, es steckt was Wahres drin, dass ohne so eine unabhängige Veröffentlichungskultur, ne, man sieht das ja in vielen Staaten, wo eher eine unfreie Medienkultur und sehr wenig Pressefreiheit herrscht, ist es einfach so, dass es fast unmöglich ist, an kritische Informationen zu gelangen. Und dann ist sozusagen das Einzige, was den Menschen bleibt als Informationsquelle, das, was die Regierung gerne möchte, dass die Menschen wissen. So, und ich glaube, spätestens dann kann man nicht mehr von einer Gesellschaft mit mündigen Bürgern und einer wirklichen Demokratie sprechen, weil die Menschen gar nicht in der Lage sind, sich überhaupt erstmal eine eigene Meinung zu bilden, nach derer sie dann handeln und entscheiden können.
Genau, du hast ja auch schon so ein bisschen erzählt von verschiedenen Recherchen, die Paper Trail Media oder auch vorher die beiden Gründer gemacht haben. Und da klingt ja auch schon sehr durch, wie die zur Aufrechterhaltung oder zur, ja, zumindest zum Wissen über über Verletzungen von demokratischen Grundprinzipien beigetragen haben. Hast du noch andere Beispiele im Kopf, die dazu, ja, ganz konkret dazu beigetragen haben, Missstände aufzudecken und dadurch eben auch die Demokratie zu stärken? Oder irgendwelche anderen Recherchen, die du besonders eindrücklich fandest?
Klar, also die Frage ist immer, wo soll ich anfangen? Na, ich denke, dass wir einige Wirtschafts- und Politikskandale in den letzten Jahren gesehen haben, die ohne eine freie Presse in Deutschland nicht bekannt geworden wären. Das sind jetzt so Schlagworte, wenn man sagt, wie Cum-Ex oder Wirecard, ne? Oder eben, du hast ja am Anfang auch Korrektiv und jetzt den Geheimplan angesprochen. Es gibt Recherchen, würde ich sagen, sozusagen so auf so einer Ebene, die sind immer unglaublich risikohaft für das Medium oder die Journalisten, die sie als erstes veröffentlichen, weil es sagt natürlich ganz viel Interesse der darin beschriebenen gibt, dass so etwas nicht ans Tageslicht kommt. Aber man sieht, finde ich, immer an den massiven Auswirkungen, die sowas haben kann, was der Wert davon dann auch ist. Und ich würde auch sagen, dass bestimmte Recherchen zum Thema MeToo, wenn wir jetzt auf dem deutschen, ne, im deutschen Bereich bleiben, aber auch international gab es dazu ganz wichtige Veröffentlichungen, die einfach auch komplette Wahrnehmungen bestimmter Machtverhältnisse in Deutschland geändert haben. Und dann, wenn man dann weiterdenkt zu Aufklärung von rassistischen Straftaten, also ne, so die, ich würde sagen, da gibt es echt sehr, sehr, sehr viel, was ich jetzt aufzählen könnte, was mich immer und immer wieder irgendwie beeindruckt, weil ich auch sehe, dass da Kolleginnen auch persönlichen Angriffen und Anfeindungen irgendwie ausgesetzt sind dafür, dass sie am Ende einfach ihren Job machen. So, nämlich das tun, was eben von JournalistInnen eigentlich auch erwartet wird. Und das sind auch, sagen wir, neben den investigativ arbeitenden Kolleginnen auch die, manchmal dann von den Demos berichten oder sozusagen so die Augen der Menschen auf der Straße sind, ne? Also sozusagen, die sind ja oft auch sehr direkt dann bestimmten Auswirkungen unseres Berufs irgendwie ausgesetzt. Und davor habe ich immer allerhöchsten Respekt.
Du hast jetzt ja erzählt, dass oder erwähnt, dass es eben oft auch Angriffe, ob verbal oder wirklich physisch, auf Journalisten gibt und wahrscheinlich eine der noch am wenigsten oder am harmlosesten ein Vorwurf ist ja oft auch diese Vermischung von Journalismus und Aktivismus. Und ich glaube, das kommt auch oft, also vor allem so im investigativen Bereich, schnell auf, dass man so das Gefühl hat, da wird doch eine Agenda verfolgt und ganz konkret eben ein Ziel verfolgt. Es gibt auch in der Journalistik oder in der Kommunikationswissenschaft auch durchaus Meinungen, dass das auch gar nicht unbedingt problematisch ist. Aber da gibt es ja verschiedene Meinungen und so. Deswegen, und jetzt auch vor allem im Zeitraum jetzt nach der Korrektivrecherche wurde ja auch von der AfD dann oft gesagt, ja, das ist doch die Agenda, Lügenpresse, typische Rhetorik. Wie sagst du ganz persönlich, also wie stehst du ganz persönlich zu dieser Unterscheidung Journalismus, Aktivismus? Wie gehst du damit in deiner Arbeit um?
Ja, ich glaube, es ist als Journalistin immer redlich zwischen klar zu machen, wenn ich zum Beispiel Gespräche führe mit Nichtregierungsorganisationen oder auch sehr zum Teil engagierten BürgerInnen, dass wer berichtet und wer für mich eine Quelle ist, also sozusagen, ne, dass ich auch wenn man sozusagen vielleicht sogar persönlich als Mensch bestimmte Sympathien hat, in dem Moment, dass eigentlich vor allem um den Informationsfluss geht, nämlich dass ich sie zu etwas befrage und dann auch im Zweifel oder eigentlich immer auch die Gegenseite frage und beiden sozusagen ausreichend Platz gebe, ihre Sicht der Dinge auch darstellen zu können, immer am Rahmen. Also selbst wenn man sehr schwerwiegende Vorwürfe zu bestimmten, ja, zu bestimmten Sachverhalten hat, muss man immer sozusagen journalistisch redlich mit ausreichend Zeit zu antworten, diesen, über den man da berichten möchte, eben auch Zeit zu geben, sich dazu zu verhalten. Ich würde auch immer sagen, dass es dann eine wichtige Trennlinie gibt, was nach der Berichterstattung passiert. Also sozusagen, inwiefern das dann aufgegriffen wird und da zum Beispiel in Petitionen verwandelt und so weiter. Natürlich freut man sich als Journalist auch, wenn die eigenen Recherchen nicht ungehört verhallen und es darauf Reaktionen gibt. Aber diese Reaktionen sind dann eben wiederum die Aufgabe anderer, nicht meine. So. Aber ich finde durchaus, dass man als Journalistin sich zu bestimmten Sachen auch verhalten darf. Und das ist sicherlich, wenn die Grundlagen unserer Demokratie irgendwie angegriffen werden, wenn die Pressefreiheit als solche beschnitten wird. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Sachen wie Transparenzgesetze, wo ich auch durchaus sagen würde, dass wir als Journalisten aktivistisch handeln müssen, weil sie sozusagen die Grundlagen unserer Arbeit betreffen. Wenn ich zu bestimmten Daten, wenn die nicht öffentlich sind oder ich keine Zugänge bekomme, kann ich ja meinen Job erst gar nicht ausüben, nämlich dann objektiv zu berichten und Fakten gegeneinander abzuwägen, weil mir dieser Zugang gar nicht gewährt wird. Also ich sitze auch mit im Vorstand von Netzwerk Recherche und da würde ich schon sagen, dass wir aktivistisch sind auf dem Gebiet der Informations- und Freiheitsgesetze. So. Aber das sind jetzt nicht unbedingt die Bereiche, an die du denkst, wenn du von Aktivismus sprichst. Na, da redest du ja eher sozusagen von Aktivismus im Sinne eines bestimmten Berichtsgegenstands. Ne? Ich habe zu was berichtet und ich verhalte mich dann danach dazu und sage, irgendwie, das muss sich jetzt ändern. Und dann tue ich auch was dafür, dass es sich ändert.
Ja, genau, so meinte ich das, aber ja, das macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Und interessant, dass man das auch dann beides machen kann gleichzeitig und eben sich in diesen Netzwerken auch aktivistisch als Journalist nochmal auf einer anderen Ebene engagieren kann. Genau, ich glaube, jetzt wollen wir auch nochmal ein bisschen über die wirklich konkrete Arbeit reden, die ihr jeden Tag tut quasi. Weil ich glaube, viele Menschen, die jetzt zuhören, werden sich ja das sich so ein bisschen vorstellen wie in Film und Fernsehen, dass man irgendwelche Hinweise bekommt und dann trifft man sich irgendwo in einem Hotel und dann spricht man darüber und keine Ahnung, also ich glaube, so Bilder hat man vielleicht teilweise im Kopf bei so Recherchen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ganz anders abläuft und man viel Unterlagen und alles Mögliche erstmal durchwälzen muss. Es gibt sicher nicht den klassischen Weg, wie so eine Recherche beginnt und welchen Weg sie nimmt, aber vielleicht kannst du uns trotzdem mal mitnehmen, wie kann sowas starten und wie kann es dann auch ablaufen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass viele dieser Recherchen mit einem Hinweis beginnen, mit den sogenannten Whistleblowern, also Menschen, die in bestimmten Positionen sind und aus bestimmten Motiven heraus Journalisten auf etwas aufmerksam machen, was sie als Missstand empfinden. Es gibt aber auch viele Recherchen, also das ist jetzt bei Paper Trail Media nicht immer so, aber bei anderen Teams, die einfach aufgrund von Zugang zu öffentlichen Daten gestartet werden. Also wird zum Beispiel gesagt, lass uns mal anschauen, was so in den letzten 5 Jahren an Subventionen in die Agrarwirtschaft geflossen ist und wer davon profitiert hat und was wir daraus vielleicht ablesen können. Also jetzt mal so ganz aus dem Blauen gegriffen. Es gibt dann natürlich auch JournalistInnen, die über eine sehr lange Zeit sehr gute sogenannte Quellen aufbauen, wie man im Journalismus sagt. Also einfach Experten in einem Feld sind und immer wieder sozusagen sich mit Menschen aus der Branche oder aus bestimmten, wenn man noch über politische Parteien spricht, über irgendwie aus den Parteien heraus trifft und da sozusagen irgendwie sehr gute Kontakte hat, die sie dann wiederum auf Dinge aufmerksam machen oder auch mal Internas mit ihnen teilen, also sozusagen die dann zurückkommen und dann sagen, ja, wir haben da irgendwie einen Hinweis und dem sollten wir nachgehen. Und in diesen großen internationalen Netzwerken verstärkt sich das natürlich dadurch, dass sich das auf ganz, ganz viele Schultern verteilt. Also nicht immer bringt Paper Trail Media da die Geheimpapiere ran oder die großen Datensätze. Das sind genauso gut KollegInnen aus Frankreich, aus den USA, aus den Niederlanden. Also jeder, der was hat, und denkt, das würde irgendwie was einen Mehrwert bringen, wenn das jetzt ein internationales Team irgendwie auswertet, der wendet sich dann über diese Netzwerke, die haben inzwischen halt auch die Infrastruktur, dass da irgendwie Leute solche Recherchen koordinieren. Also das machen dann nicht die einzelnen Journalisten oder wir normalerweise selbst, sondern das macht dann eben jemand beim ICIJ oder beim OCCRP oder bei Forbidden Stories, wenn sie erstmal die Grundlage der Recherche so spannend finden, dass sie denken, das kann sich für andere lohnen, da einzusteigen, dann sagen die eben auch international Bescheid. Und dann wird dann meistens erstmal eine Signal-Gruppe aufgesetzt, in der man sich austauscht. Und dann gibt es meistens würde ich sagen, Sensitivität der Recherche, auch einen gemeinsam genutzten irgendwie Online-Ordner, in dem bestimmte Dokumente irgendwie einsehbar sind, wenn das eben die Sicherheitsstufe, würde ich sagen, zulässt. Und dann gibt es da wirklich regelmäßige Calls, in denen man sich zusammensetzt und sagt, hey, wie gehen wir das an? Was brauchen wir dazu? Wie viele Leute sollten einsteigen? Brauchen wir bestimmte Recherche-Skills aus unseren Teams, ja, so brauchen wir jemanden aus dem Data-Team, brauchen wir jemanden, der programmieren kann, was braucht es? Und dann entwickelt sich das und dann wird irgendwann ein Veröffentlichungsdatum festgelegt. Also meistens ist es auch tatsächlich so, dass dann solche, wenn es dann kurz davor darum geht, auch diejenigen, über die berichtet wird, da zu konfrontieren. Dann wird sich auch dazu abgestimmt, dass das sozusagen gemeinsam abläuft. Und dann eben auch genau, wann diese Recherche veröffentlicht werden kann, damit sozusagen alle gleichzeitig was davon haben und natürlich auch irgendwie Aufmerksamkeit dazu erzeugen können. Ja, und dazwischen liegen meistens aber ein paar Monate, in denen sich Einzelne sehr, 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 sehr tief in bestimmte Daten und Regionen dieser Welt eingraben und dann da auch sehr stark zu Experten werden. Das ist dann auch manchmal ganz nett, weil man ja auch innerhalb so eines Teams dann, wenn man die Kollegin dann mal 2 Wochen nicht mehr gesprochen hat, kaum noch folgen kann, was das jetzt für Namen sind und für Orte und für Firmen. Und gerade wenn es dann um so komplexere Wirtschaftsstrukturen geht, ist es schon manchmal selbst als jemand, der viel in dem Feld arbeitet, von außen gar nicht so einfach, da immer mitzukommen. Das ist dann zum Schluss dann auch wirklich wieder die Kunst, wenn man sich da so ganz tief international in solche Details eingegraben hat, dann wieder einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, okay, aber was davon führt jetzt wirklich zu einer Veröffentlichung. Ja, man kann ja auch nicht alles, was man findet, jetzt einfach so irgendwie abdrucken und nicht alles davon ist relevant und nicht alles davon irgendwie veröffentlichungswert. Und ja, so im Groben kannst du dir das vorstellen. Bei Perpetual Media, die haben tatsächlich die Büros in München, wo auch viele der KollegInnen sitzen, aber wir haben auch einige, die sozusagen sich remote zusammenschalten, wie man so schön sagt. Also sagen, zum Beispiel ich aus Berlin. Aber international natürlich alle diese Sachen finden inzwischen irgendwie virtuell statt. Also sonst würden solche großen Kooperationen weltweit gar nicht funktionieren. Da gibt es dann schon auch öfter mal so In-Personen-Treffen, gerade bei sehr, sehr großen Recherchen oder wenn sehr kritische oder sensitive Inhalte behandelt werden, dann muss das schon auch manchmal in Person passieren und dann fliegen eben alle irgendwie an einen Ort und treffen sich da. Aber sozusagen im Zweifel, also im Normalfall läuft da erstmal sehr, sehr viel über, ja, über Calls. Also wie bei uns jetzt gerade.
Ja, aber vielleicht habt ihr irgendwie was Besseres, was nicht Zoom ist, sondern irgendwie besser verschlüsselt ist oder was auch immer. Da habt ihr sicher bessere Möglichkeiten. Total spannend auf jeden Fall. Ja, irgendwie so mal zu wissen, wie sowas eigentlich abläuft. Natürlich, wie gesagt, interessiert uns halt auch sehr dieses Cross-Border, diese Dynamiken dort. Ich hab jetzt so spontan eine Frage, die mir gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt schon mal drüber nachgedacht hast, aber dadurch, dass unser Verein ja Projekte in Südafrika und hier hat und generell Entwicklungszusammenarbeit und kritische Entwicklungszusammenarbeit hier so ein Thema ist, ist mir eben der Gedanke gekommen, wie das auch im Cross-Border-Journalismus vielleicht aufgegriffen wird, dass man, also wie wird in den globalen Teams zusammengearbeitet? Gibt es dann auch da, wo das im Land, in dem die größte Rolle oder in dem das meiste passiert, ist da dann der Lead? Und wie werden vielleicht auch diese postkolonialen und dekolonialen Dynamiken so ein bisschen aufgegriffen, die da vielleicht auch irgendwie mit reinspielen können? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das ist auch nicht immer so einfach, weil du natürlich auch im Journalismus einen total krassen Unterschied in den Ressourcen hast, ne? Also sozusagen, was man da jetzt auch einfach abstellen kann für so ein Projekt, was irgendwie ein Jahr recherchiert wird und was es überhaupt in einem Land an freien, unabhängigen Medien gibt. Ne? Also auch da muss man ja ganz viel sagen, dass das in ganz vielen Ländern unglaublich schwer ist, als investigative Journalisten zu arbeiten und also wirklich im Gegensatz zu Deutschland auch lebensgefährlich. Und das wird schon versucht, in bestimmten, zum Beispiel in bestimmten Konstellationen, jetzt rein finanziell zum Beispiel darüber abzufangen, dass dann bestimmte Stipendien oder Grants für bestimmte Projekte beantragt werden, die dann nur bestimmten Partnern zugutekommen, damit die halt ihre Leute bezahlen können, zum Beispiel. Ja, während in anderen Ländern, wenn da irgendwie Mitarbeiter groß, also Reporter großer Medienhäuser drin sind, dann brauchen die dafür jetzt nicht unbedingt extra Funding. Also das ist zum Beispiel immer so ein Versuch. Es sind aber schon, muss man sagen, dann oft in bestimmten Ländern immer wieder dieselben Journalistinnen, die in alle diese Projekte eingebunden werden, weil sie eben weil es einfach nicht so viele gibt. Und die sind dann oft tatsächlich, jetzt denke ich zum Beispiel an die russischen Exilmedien, die sind auch schon oft echt überladen aus Anfragen, einfach weil irgendwie während natürlich des Russland-Ukraine-Kriegs will jeder irgendwie mit denen arbeiten und hofft, dass die einem irgendwie weiterhelfen können mit Kontakten in Russland oder mit, ne, so mit einem besseren Verständnis in solchen oder eben dann auch die Sprache natürlich sprechen, wenn da bestimmte Recherchen laufen. Und da sieht man schon manchmal ein Ungleichgewicht, das sich auch nicht so einfach dabei ausgleichen lässt. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass bei dieser Art von Kooperation berichtet ja am Ende jeder aus und über sein Land und trägt das quasi in diese internationale Kooperation rein. Das heißt, ich erzähle auch nicht der Kollegin jetzt, ne, wenn du Südafrika sagst, der Kollegin in Südafrika, wie sie ihre Recherche machen soll und was sie da berichten soll und was für ihr Land besonders spannend ist. Das ist sozusagen jedem Einzelnen überlassen. Und das nimmt natürlich jetzt, sagen wir mal so, an der Deutungshoheit viel raus aus dieser Problematik, die du gerade besprochen hast. Wir kommen nicht dahin, um deren Problem zu lösen, sozusagen. Aber natürlich, eben wie ich es ja vorher mal angerissen habe, der materielle und der gesellschaftliche Hintergrund ist ja oft ganz anders. Und wenn es dann zum Beispiel darum geht, bei irgendeinem, ich weiß nicht mal, bei einer Recherche zum Abholzung des Regenwalds oder so, sind natürlich die Kollegen vor Ort diejenigen, die sagen, das ist zu gefährlich, da und da hinzugehen, und dann wird darauf gehört, zum Beispiel. Ne? Wenn man sagt, irgendwie, das ist jetzt eine Recherche, die kann man vielleicht nur anhand von Satellitenbildern machen, weil da wird einfach irgendwie, wer da hinkommt, wird entführt und ermordet. Dann setzt man sich nicht in Deutschland oder in Frankreich hin und sagt, nö, fahr aber mal. So, ne? Das sind dann genau solche Debatten, wo man einfach damit leben muss, was einfach möglich ist.
Okay, ja, das erklärt irgendwie viel von den Dynamiken, wie man sich das so vorstellen kann. Vielen Dank für diese, ja, etwas andere Frage vielleicht. Ich glaube, ich habe noch eine Frage zu so eurer konkreten Arbeit, bevor wir dann zu so einer kleinen Abschlussfrage noch kommen. Wie wichtig sind denn auch Nicht-JournalistInnen für eure Arbeit? Also vielleicht auch, also einfach generell so die Zivilbevölkerung oder auch Nichtregierungsorganisationen, was es da vielleicht auch, also da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch Interessenskonflikte teilweise gibt oder also Versuche der Einflussnahme, nicht nur von NGOs, sondern vielleicht auch Unternehmen und was auch immer, wer da so mit in sowas drin hängen kann.
Genau, also ich sage mal, Journalistinnen sind nur dann was wert, wenn jemand mit ihnen spricht und was mit ihnen teilt. Das heißt, wir sind komplett darauf angewiesen, dass es eben, ne, Menschen in der Bevölkerung gibt, die denken, irgendwas hier läuft schief und ich teile das jetzt. Oder Menschen bei Behörden, wo man Anfragen stellt und die irgendwie erkennen, dass Transparenz was wert ist und dann eben die Akten nicht zurückhalten, sondern auch irgendwie in ihrem Rahmen, der ihnen erlaubt ist, da irgendwie hilfreich sind und zu versuchen, irgendwie da einen Dialog irgendwie herzustellen. Und natürlich gibt es viele NGOs, die wahnsinnige Expertise in bestimmten Bereichen haben. Und es ist ja wiederum dann an mir als Journalistin zu verstehen, dass Interessen hinter bestimmten, also ne, sowohl bei Unternehmen als auch bei NGOs interessensgeleitete Information da stattfindet. Das heißt aber ja nicht unbedingt, dass die Informationen, die ich da bekomme, nicht wertvoll sind. Ich muss sie eben nur entsprechend einordnen. Und da ist dann, finde ich, wieder die Hausaufgabe der Journalisten, sich entsprechend gut vorzubereiten, dass sie wissen, mit wem sie da reden und unter welchem Hintergrund die handeln und was vielleicht da irgendwie die Motivlage ist, damit ich dann eben eine informierte Entscheidung auf dieser Grundlage treffen kann. Aber das kann ich nicht denen vorwerfen. Das muss ich schon irgendwie selbst leisten. Dafür werde ich ja am Ende dann irgendwie auch bezahlt.
Okay, vielen Dank auf jeden Fall, Lisa, für alles, was du bisher erzählt hast. Alles total interessant. Genau, wir reden gern zum Abschied immer so ein bisschen darüber, was eigentlich so jeder Einzelne und jede Einzelne irgendwie so zu dem Themengebiet so beitragen kann. Ist natürlich quasi die Frage, wie kann jeder einzelne investigativen Journalismus unterstützen, Journalismus generell unterstützen, eure Arbeit unterstützen. Da fällt mir jetzt spontan ein, okay, wenn man natürlich irgendwas Krasses mitbekommt, dann kann man natürlich Hinweise geben oder allein die richtigen Medien unterstützen und eben andere nicht konsumieren oder sowas. Aber was sind so deine Gedanken dazu?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, also ist erstmal, dass man irgendwie offen bleibt und interessiert bleibt. Also, ne, man neigt ja auch schnell dazu, in Zeiten wie diesen irgendwie zu denken, das ist mir alles zu anstrengend, das ist mir irgendwie alles zu düster. Na, ich schaue nur noch Netflix und nach mir die Sintflut so. Also, dass einfach Menschen interessiert bleiben in dem, was in unserer Gesellschaft passiert und eben solche Arbeit dann auch erstmal überhaupt wertschätzen, sich anschauen und überhaupt informiert werden wollen. Weil sonst, ne, wenn wir in diesem, ich sag, manche nennen es ja das postfaktische Zeitalter, also wenn Leute gar nicht mehr wissen möchten, was eigentlich los ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Und ich finde, wenn das erstmal gegeben ist, dann grundsätzlich in unserer Gesellschaft dafür einzustehen, dass wir eine Pressefreiheit haben, dass Menschen ihre Meinung offen sagen dürfen, dass wir unseren Rechtsstaat respektieren. Also alle diese totalen Grundlagen, in denen die Medien einfach eine bestimmte Rolle spielen und in der auch respektiert und geschätzt werden. Das finde ich schon irgendwie sehr, sehr wichtig. Und dann geht es darüber hinaus natürlich, wenn die Einzelnen die finanziellen Mittel haben, ganz viele tolle Medien, die man abonnieren kann, die man mit Spenden unterstützen kann, die man am Kiosk kaufen kann. Also auch alle diese Netzwerke, die ich vorhin angesprochen habe, die unsere Partner sind, die alle basieren quasi auf diesem Non-Profit-Modell und sind am Ende auf Spenden angewiesen. Also da kann man endlos weitergehen und sich da engagieren. Und dann finde ich es halt vor allem auch wichtig, dass Menschen weiterhin, also junge Leute vor allem, weiteren Lust haben, sich in diesem ganzen Bereich Journalismus auch selbst zu engagieren. Das kann vom Bürgerradio, vom Vereinspodcast bis hin eben dann wirklich zu einer Berufskarriere im Journalismus gehen. Aber ich fände es einfach total schade, wenn wir irgendwie in so ein Zeitalter reinrauschen, wo Leute sich nicht mehr dafür begeistern können, ja, sozusagen neue Dinge zu lernen und die anderen davon zu erzählen und darüber zu schreiben und irgendwie so interessiert zu bleiben und irgendwie engagiert dafür, ja, dass sich das alles irgendwie in die richtige Richtung entwickelt, in den Bereichen, die wir selber irgendwie beeinflussen können.
Ja, das kann ich total unterstreichen. Das klingt auf jeden Fall wie ein schöner Abschluss. Bleibt interessiert. Unsere Hörerinnen sind ja auf jeden Fall schon interessiert gewesen an deiner Arbeit und an eurer Arbeit. Also vielen Dank, dass du hier warst und uns deine Zeit geschenkt hast.
Ja, super gerne. Und jederzeit wieder.